ARD. David, wir haben Ende November. Ich finde, da kann man schon auch jetzt mal über Weihnachten sprechen, oder?
Ja, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Also ich denke meistens viel zu spät erst über Weihnachtsgeschenke nach und bestelle die dann erst so eine Woche davor und gerate dann in so eine Panik. Aber ja, eigentlich ist es ganz gut, so ein bisschen früher sich da dann auch die Zeit zu nehmen.
Seit ein paar Jahren können wir nämlich jedes Jahr jetzt Weihnachten ein astronomisches Jubiläum feiern, denn Weihnachten 2021 wurde das James-Webb-Weltraumteleskop ins All geschickt, das im Moment größte, krasseste Teleskop, was es da draußen gibt.
Und seitdem liefert das einfach unglaublich viele, unglaublich spannende wissenschaftliche Ergebnisse über das Universum, über die Ursprünge des Universums, über ganz verschiedene Galaxien. Und darüber wollen wir heute in der Folge sprechen. Ich bin David Beck.
Und ich bin Anna-Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anna-Dorette Ziems und David Beck.
Manchmal gucke ich so in den Sternenhimmel, wenn keine Wolken da sind, und denke mir so, wow, jeder verdammte Punkt da oben ist ein krasses astronomisches Objekt. Also okay, manche Punkte sind auch Satelliten, spätestens seit Starlink wissen wir, dass immer mehr auch Satelliten sind. Aber du weißt, was ich meine, oder? Geht es dir auch manchmal so, dass du so denkst, wow, was geht eigentlich da draußen im All noch alles?
Es ist irgendwie so ein krasses Klischee, aber ich muss schon sagen, so je älter ich werde, desto weniger Zeit habe ich dafür, desto seltener mache ich das. Aber ja, ab und zu kommt das schon noch vor. Und das ist schon, also genau das, was du beschreibst, so unglaublich, ja, so viele Sterne und die alle haben Planeten und vielleicht sind es auch ganze Galaxien und die haben noch Milliarden Sterne und sowas. Also ich finde es schon Wahnsinn, das sollte man eigentlich schon echt öfter machen.
Und nicht nur wir machen das heute, sondern auch historisch gesehen waren ja so viele vor uns da, die nach oben geguckt haben und gedacht, wow, darüber wollen wir mehr wissen. Dann haben die sich Fernrohr ausgedacht, dann haben die sich Teleskope ausgedacht, dann sind die Teleskope immer größer geworden. Und irgendwann haben die halt gesagt, okay, das reicht jetzt alles nicht mehr. Wir brauchen jetzt ein Teleskop, was auch im All ist, mit dem wir noch weiter nach draußen gucken können, mit dem wir noch mehr Geheimnissen des Universums auf die Spur kommen können.
Es gibt 100.000 verschiedene Arten von Teleskopen. Alle sehen irgendwie auch so ein bisschen unterschiedlich aus, aber das Grundprinzip ist eigentlich immer genau das gleiche, egal wo es ist und egal was man damit sich anschauen will. Es geht darum, möglichst viel Licht, also eigentlich breiter gesagt elektromagnetische Strahlung, von ganz weit entfernten Objekten einzusammeln und die zu konzentrieren, dass man das sehen kann und dann untersuchen kann. Also ich kann mit einem Fernrohr oder einem Teleskop einfach mal auf den Mond schauen und sehe dann schon so ein bisschen mehr, was da los ist, einfach weil mehr von dem Licht dann bei mir im Auge ankommt. Oder ich schicke halt ein Weltraumteleskop ins All und schaue Milliarden von Lichtjahre weit weg und kann dann da viel mehr Details erkennen und irgendwelche krassen Erkenntnisse einfach daraus ziehen, wie das Universum entstanden ist.
Und genau das ist ja das, was das James-Webb-Weltraumteleskop macht. Es kann wirklich Milliarden von Lichtjahre raus ins All gucken. Und dabei sieht es tatsächlich so ein kleines bisschen futuristisch aus, wenn wir an so ein Teleskop denken, vielleicht auch eins, was man sich selber irgendwie hinstellt, dann hat man ja eher so dieses Fernrohrartige im Kopf. Das Hubble-Weltraumteleskop zum Beispiel, das sieht auch eher so ein bisschen fernrohrmäßig aus. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das sieht eher so ein bisschen aus wie so ein futuristisches Surfboard mit einer abgespaceden Alien-Satellitenschüssel in Form von einer Bienenwabe. Lach nicht über diese Analogie, die ich mir ausgedacht habe.
Nee, ich finde die total gut, auf jeden Fall.
Das Teil besteht nämlich aus mehreren Spiegeln. Das liegt daran, dass das einfach im Durchmesser sonst zu groß wäre. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das hat einen Durchmesser von 6,5 Metern.
Das muss man sich mal klar machen, finde ich, 6,5 Meter. Man wirft immer mit so Zahlen um sich. Aber sagen wir mal, ihr setzt jetzt gerade bei euch irgendwie im, weiß ich nicht, Wohnzimmer oder sowas und dann schaut mal hoch an die Decke. Die ist wahrscheinlich so 2,5 Meter hoch. Das heißt, 6,5 Meter, das sind einfach mehr als 2 Stockwerke von dem Zimmer, in dem ihr gerade sitzt. Das ist einfach wahnsinnig riesig. Man sieht das sehr gut auf Fotos, wenn die gerade noch rumgebastelt haben am James Webb am Boden und das ausgeklappt war. Da sehen die Menschen wirklich winzig aus im Vergleich zu diesem riesigen Spiegel.
Und du sagst gerade schon ausgeklappt, die mussten es nämlich zusammenfalten, damit sie es in eine Rakete stopfen und dann ins All schicken konnten. Und deswegen besteht das auch nicht aus einem sehr großen Spiegel, sondern aus 18 verschiedenen Spiegelsegmenten, die dann eben insgesamt dieses Teleskop ergeben. Die Spiegel sammeln das Licht ein und fokussieren das dann auf die Messgeräte.
Du hast jetzt auch gerade gesagt, so, das sieht aus wie halt dieses futuristische Alien-Surfbrett oder sowas. Ich finde auch, das James Webb ist so eins von den wirklich ganz ikonischen Dingen in der Raumfahrt. Also so das Space Shuttle, das erkennt einfach jeder sofort. Und ich finde, das James Webb reiht sich ganz gut in sowas ein. Also diese Bienenwabe, dieses Goldene auch von dem Spiegel.
Ja, voll. Das wird man auch in Jahrzehnten wahrscheinlich noch so total vor Augen haben, wenn jemand sagt, James Webb, ach ja, das war das mit den Bienenwaben. Und das Teleskop, das ist nicht irgendwo hier bei uns in der Nähe. Weltraumteleskop kann ja auch sein, dass das hier so ein bisschen über uns kreist, ein paar hundert Kilometer in der Erdumlaufbahn, sondern das parkt 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt am Lagrange-Punkt L2. Was das genau bedeutet, da reden wir auch nachher nochmal drüber.
Ja, und das ist da, damit es einfach noch besser ins All gucken kann. Was man beim James Webb auch immer bedenken muss, es schaut nicht einfach nur ins All, also weit ins All, sondern das bedeutet auch immer gleichzeitig, es schaut auch in der Zeit zurück, einfach weil Licht eine gewisse Zeit braucht, um eine Strecke zurückzulegen. Also ihr kennt den Begriff Lichtjahre sicher. Wenn irgendwas 4 Lichtjahre entfernt ist, dann ist es erstens verdammt weit weg. Also zumindest für unsere Verhältnisse. 4 Lichtjahre ist gar nicht mal so weit im galaktischen Kontext. Aber das bedeutet auch, dass das Licht, das bei uns ankommt, 4 Jahre alt ist. Das heißt, wir sehen dann erst, was da vor 4 Jahren passiert ist. Und das James Webb, das schaut nicht nur 4 Jahre zurück, sondern das schaut einfach fast bis an den Anfang des Universums.
So geht es übrigens jedem Teleskop, was wir benutzen, um irgendwo hinzugucken. Denn jedes Licht braucht ja eine gewisse Zeit, um bei uns anzukommen. Ich stelle mir immer gerne vor, wie vielleicht andere Aliens, in Anführungszeichen, gerade von irgendwo die Erde beobachten. Und dann sehen die gar nicht uns, sondern dann sehen die zum Beispiel die Dinosaurier.
Irgendwie ist es ja cool, so dass man halt so in die Vergangenheit schauen kann. Aber tatsächlich ist es auch so ein bisschen nervig, weil wir können nicht in die Gegenwart schauen. Also die Aliens, so vielleicht suchen die ja gerade eine intelligente Lebensform und sehen dann die Dinosaurier und denken, nee, da ist noch nichts, aber eigentlich sind wir ja schon hier.
Oh nee. Ich finde beim James Webb Weltraumteleskop so krass, dass es quasi abgeliefert hat von der ersten Sekunde an. Das wurde jahrzehntelang entwickelt. Aber seit es am Start ist, gibt es eine Schlagzeile nach der anderen zu den Erkenntnissen, die wir durch das James Webb Weltraumteleskop schon gewonnen haben. Das fängt ja an bei diesen richtig schönen Bildern, die man immer sieht, die wir alle wahrscheinlich jetzt schon mehrfach gesehen haben, und geht dann hin bis natürlich zu den ganzen Daten, die dahinter stecken. Und diese ersten Bilder, die James Webb gemacht hat, die haben nicht nur uns und alle anderen begeistert, die schöne Bilder aus dem All mögen, sondern auch Forschende. Und einer davon ist Manuel Güdel, der ist Professor für Astrophysik an der Uni Wien, und der forscht nicht nur mit dem James Webb Weltraumteleskop, sondern hat sogar eins der Instrumente für das Teleskop mitentwickelt.
Ja, also die allerersten Bilder waren eine Überraschung. Wir wussten selber nicht, was da aufgenommen wurde. Das waren 5 oder 6 Bilder, die man als Test eigentlich aufnahm, um zu sehen, wie gut das läuft. Und da waren schon sehr erstaunliche Aufnahmen, also aus Sternentstehungsgebieten oder Galaxien mit einer Art Auflösung, wie wir sie einfach nicht gekannt haben. Und das im Infrarotbereich. Man wusste natürlich schon, was auf uns zukommt, qualitativ. Wir wussten, wie viel schärfer die Bilder sein werden. Aber wenn man dann in der Realität das zum ersten Mal sieht, und wir wussten eigentlich nicht, welche Objekte da zuerst mal aufgenommen wurden, dann ist natürlich einfach erstaunlich. Also man staunt eigentlich erst, wenn man die Realität sieht, was diese Teleskope wirklich liefern.
Ich bin echt auch so ein Riesenfan von diesen Bildern. Also gerade das vom Carina-Nebel, das kennst du sicher auch. Das ist eins der ersten gewesen.
Wir packen euch dazu einen Link in die Shownotes. Ich weiß auf jeden Fall auch noch, wie ich da im Livestream saß, als diese ersten Bilder gezeigt wurden, und immer überwältigter war nach jedem Bild, was gezeigt wurde. Und es war ja so, dass direkt in diesen ersten Testaufnahmen, da war der Carina-Nebel dabei, den David gerade schon genannt hat, aber da waren auch so Deep Fields dabei. Das sind quasi diese schwarzen Bilder, wo dann jeder Punkt eine Galaxie ist. Und auch da waren schon Galaxien zu sehen, die noch weiter weg waren und deren Entstehung damit auch zeitlich noch näher am Urknall dran ist, als alle, die wir bisher kannten. Also schon direkt diese ersten Testbilder, die ja eigentlich nur gemacht wurden, um zu gucken, ob das Teleskop so funktioniert, wie es soll, die waren schon mega der Erfolg. Und das ist jetzt, ich sage das so, als wäre ich so krass überraschend begeistert davon, das ist kein mega Glücksfall. Natürlich wurde das Teleskop ja extra so konzipiert, dass es genau das erreichen kann. Trotzdem ist man es ja so ein bisschen gewohnt, dass nach so viel Verzögerung und so dann immer doch noch irgendwas Kleines schief geht. Und deswegen ist es so cool, dass es einfach sofort geklappt hat. Diese ersten Aufnahmen, die sind übrigens aus dem Juli 2022, da wurden die veröffentlicht. Und seitdem, ich weiß gar nicht wie oft, aber seitdem wurde der Rekord für die früheste Galaxie, die wir kennen, mehrmals überboten. Ich glaube, aktuell ist es gerade die Galaxie Mom Z14, die wurde im Mai 2025 entdeckt. Aber theoretisch könnte es jetzt sein, während wir aufnehmen, dass das schon wieder überboten wird. Mom Z14, die sehen wir so, wie sie 280 Millionen Jahre nach dem Urknall ist. Als Vergleich dazu, Millionen Jahre klingt schon viel, aber wir sind ja jetzt gerade 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall.
Das ist echt so Wahnsinn. Also das muss ja alles so anders gewesen sein damals im Universum. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen.
Irgendwie so basic. Ich stell mir vor, wie so, also ja klar, alles ist irgendwie Wasserstoff und Helium, aber auf jeden Fall crazy.
Ja, ich glaube, da würden wir auch zu sehr jetzt ins Abnörden kommen,
genau.
Oder?
Das Ding ist jetzt aber, cool, dass wir die ganzen Galaxien gefunden haben. Aber das heißt jetzt nicht so Mission accomplished, wir können jetzt aufhören, wir haben diese frühen Galaxien gesehen, sondern solche Entdeckungen, die werfen meistens ja noch mehr Fragen auf, als sie beantwortet haben. Und jetzt ist nämlich das Ding, dass diese Galaxien überraschend massereich waren. Das heißt, sie haben viel mehr Masse, als man nach aktuellen Modellen von Urknall- und Galaxieerstehung erwarten würde. Ein bisschen so, als hätten diese Galaxien eigentlich gar nicht genug Zeit gehabt, seit dem Urknall so groß zu werden.
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als hätten wir das auf jeden Fall uns vorher falsch überlegt und wären irgendwie zu falschen Schlüssen gekommen. Aber so dramatisch ist das gar nicht, wie das dann auch in manchen Schlagzeilen dargestellt wurde. Da hieß es dann oft so, ja, das James-Webb-Teleskop widerlegt das Urknallmodell oder sowas. Aber diese Modelle, das sind wirklich genau einfach solche Modelle. Also wir haben Erkenntnisse und daraus werden dann Modelle entwickelt, wie wir jetzt unser Universum verstehen. Aber das bedeutet nicht, dass dieses Modell wirklich auch der Wahrheit entspricht. Und das wissen Wissenschaftler auch. Und wenn dann irgendwas kommt, was nicht in dieses Modell passt, dann müssen wir das Modell halt einfach anpassen.
Das ist eigentlich die Definition von Wissenschaft, wenn man so will.
Also das ja, genau. Ja.
Das klingt so bescheuert, aber das passiert tatsächlich immer wieder. Trotzdem ist es natürlich, denkt man natürlich erstmal so wow, wir sehen hier Sachen, die wir noch nie vorher gesehen haben oder die wir irgendwie gar nicht erwartet haben. Aber umso cooler, dass es jetzt geklappt hat und man das jetzt einfach in diese Modelle einbauen kann.
Eine andere echt krasse Sache, die James Webb jetzt gerade ganz aktuell gefunden hat, das ist ja eine ganz neue Klasse von astronomischen Objekten. Schon in den ersten Aufnahmen, da haben Forschende so kleine rote Punkte gesehen. Und da hat sich jetzt rausgestellt, das sind extrem kompakte Objekte, die hinter diesen Punkten stecken. Und ja, die passen eigentlich auch nicht so richtig in das Modell, das wir bisher so von Sternen und Planeten hatten. Wir schieben ja alles gern so in Schubladen. Also es gibt Planeten und dann gibt es Sterne und dann gibt es schwarze Löcher. Und es ist für uns Menschen manchmal schwierig zu verstehen, wenn es Zwischendinger gibt. Und diese roten Punkte, das scheint so ein Zwischending zu sein, nämlich zwischen einem Stern und einem schwarzen Loch. Deswegen heißen die auch Black Hole Stars, also schwarze Lochsterne oder schwarze Löchersterne. Ich weiß gar nicht, wie man den Plural da machen würde so richtig. Und ja, das sind super massereiche schwarze Löcher, die aber eine dichte Hülle aus Gas außenrum haben. Das ist dann vor allem Wasserstoff. Also das Innere ist ein schwarzes Loch, aber die Hülle außenrum, die verhält sich so ein bisschen wie ein Stern. Nur, dass es keine Kernfusion gibt, so wie bei unserer Sonne. Und ja, das ist so wie das, was du vorhin gesagt hast. Das wirft jetzt auch einfach viel mehr Fragen auf, als es eigentlich beantwortet hat, weil so, ja, wir nicht so richtig wissen, warum gibt es diese Hülle überhaupt? Warum ist sie stabil? Warum wird die nicht einfach in das schwarze Loch eingesaugt? Und vielleicht können diese Black Hole Stars uns auch dabei helfen, zu verstehen, wie die Galaxien im frühen Universum entstanden sind und was sie so gemacht haben.
Lass uns noch mal kurz ein bisschen darüber sprechen, wie das James Webb Weltraumteleskop eigentlich solche Aufnahmen macht. Das ist nämlich ein bisschen interessant und gar nicht mal so subtil, wie man vielleicht denkt. Ist ja nicht so, dass es da mit so einer kleinen Kamera ein Foto quasi macht von der Galaxie und dann ist es das, was wir sehen.
Mit so einer Polaroid und dann kommt da so ein Ding raus, dann muss man immer hinfliegen und das abholen.
Und dann wird es einfach runtergeworfen auf die Erde.
Ja.
Das James Webb Weltraumteleskop zeichnet sich vor allem ja dadurch aus, dass es im Infrarotbereich aufnimmt. Infrarot, das ist Licht, was wir nicht sehen können. Das hat längere Wellenlängen als rotes Licht. Das heißt, alle Bilder, die wir vom James Webb Weltraumteleskop sehen, die sind in Falschfarben, nennt man das in Anführungszeichen. Also das heißt, einer bestimmten Wellenlänge wurde eine bestimmte Farbe zugeordnet, aber es ist nicht die Farbe, die wir mit dem Auge jetzt sehen würden. Und was es vor allem auch macht, das Teleskop, ist so Spektren aufnehmen. Spektren, das bedeutet, es nimmt das ganze Licht, was es irgendwie durch den Spiegel eingesammelt hat, und dann sortiert es das nach Wellenlänge, und dann kann das Teleskop halt hinterher sagen, okay, von der Wellenlänge war so viel Licht da und von der anderen Wellenlänge war vielleicht ein bisschen weniger Licht da.
Und tatsächlich können wir auch so ein bisschen froh sein, dass wir diese coolen Bilder haben, die wir haben, die James Webb manchmal liefert, weil eigentlich interessieren die Forschende manchmal überhaupt gar nicht, weil die arbeiten dann einfach nur mit den Rohdaten, und ja, das sind dann Kurven und Tabellen und sowas, und ja, immer mal wieder bauen sie dann da ein schönes Bild raus, was wir dann cool finden können und drüber abnerden können.
Also auf jeden Fall danke, dass die das trotzdem machen. Ich hoffe, ihr hört niemals auf damit. Und dann gibt's noch eine andere Sache, die ziemlich interessant ist, und das ist die Rotverschiebung. Wir haben ja eben gesagt, die Galaxien, die James Webb sehen kann, die sind kurz nach dem Urknall. Also diese MUM Z14, die war 280 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das ist ja irre weit weg. Und solche Objekte, die so weit weg sind, die haben eine extrem große Rotverschiebung. Tatsächlich ist dieses Z14, das ist ein Maß für die Rotverschiebung. Und Rotverschiebung bedeutet im Prinzip, dass das Licht, was die Galaxie ausstrahlt, auf dem Weg hierher die Wellenlänge ändert, und zwar in Richtung Rot. Das heißt, die Wellen werden länger und deswegen ins Rot verschoben.
Die Rotverschiebung ist vielleicht so ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man das erste Mal damit konfrontiert ist. Aber tatsächlich ist das auch ein Effekt, den wir aus dem Alltag kennen. Es ist nämlich einfach der Doppler-Effekt. Wenn ein Krankenwagen an uns vorbeifährt mit der Sirene, dann hört die sich anders an, wenn sie auf uns zukommt. Da wird nämlich die Wellenlänge auch verschoben, des Kranken, also der Sirene, und dann hört sich der Ton höher an. Und wenn er wegfährt, dann wird sie so in die Länge gezogen und dann hört sich der Ton tiefer an. Genau das Gleiche passiert, wenn sich Galaxien von uns entfernen.
Eigentlich ist das ein bisschen nervig, weil man jetzt natürlich sagen muss, okay, jetzt müssen wir irgendwie zurückrechnen, wie die Wellenlänge eigentlich war, die die Galaxie mal irgendwann ausgesendet hat. Aber Rotverschiebung kann auch geil sein, denn über Rotverschiebung können wir wissen, wie weit die Galaxien dann von uns weg sind. Also wie gesagt, nicht nur räumlich, sondern auch eben in der Zeit. Denn das Licht, was bei uns ankommt, ist halt schon lange durchs Universum gereist. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat noch einen anderen großen Schwerpunkt neben den Galaxien und allem, was im frühen Universum sich abgespielt hat. Und das ist die Erforschung von Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und der Fokus liegt da vor allem auf den Atmosphären. Denn mit dem James Webb Weltraumteleskop können Forschende Lichtspektren aufnehmen, also das Licht von Sternen eigentlich, aber sie können das so aufnehmen, dass das durch die Atmosphäre eines Planeten gelaufen ist. Und dann kann man sagen, was in der Atmosphäre los ist, denn in der Atmosphäre werden die verschiedenen Wellenlängen absorbiert und daran erkennt man dann, welche chemischen Verbindungen in den Exoplanetenatmosphären sind. Und das ist was, was James Webb jetzt schon mehrmals gemacht hat und wo auch schon echt gute Dinge bei rausgekommen sind. Leider noch nicht, dass wir sagen können, okay, Leben auf einem Exoplaneten, so crazy war es noch nicht. Aber es waren schon ein paar echt gute Kandidaten dabei mit verschiedenen organischen Verbindungen und so weiter.
Vielleicht habt ihr schon mal von einem Gerät gehört, das Massenspektrometer heißt. Das ist ein Gerät, da kann ich zum Beispiel irgendein Gas reinmachen und das sagt mir dann, was alles in diesem Gas drin ist. Und das funktioniert tatsächlich genauso. Also das schaut sich das Spektrum an, deswegen Massenspektrometer, und kann dann sehen, was für Bestandteile da drin sind. Und ich finde es Wahnsinn, dass wir einfach irgendwelche Sterne als Massenspektrometer missbrauchen können und dann sagen können, ja, da ist auf jeden Fall Sauerstoff in der Atmosphäre und wahrscheinlich auch viel Wasser.
Ja, das ist krass. Dafür muss das Teleskop ja auch richtig präzise sein, denn die Atmosphäre, also unsere Erdatmosphäre, kommt uns vielleicht dick vor, weil wir da drin leben. Aber wenn man mal so ein Bild von außen sieht von der Erde, wo die Atmosphäre so ein bisschen schimmert, das ist so klein im Verhältnis zum restlichen Planeten, dass ich es auch immer wieder crazy finde, dass man sagen kann, okay, ja, genau dieses Licht ist jetzt aber auf jeden Fall durch die Atmosphäre gelaufen.
Ja. Wir haben ja vorhin schon gesagt, das James Webb Weltraumteleskop, das ist am sogenannten Lagrange-Punkt 2. Das ist ein ganz besonderer Punkt, der ist in einer Linie, wenn man von der Sonne ausgeht, dann zur Erde und dann noch 1,5 Millionen Kilometer weiter. Und an diesem Punkt, da gleicht sich die Schwerkraft von Sonne und Erde aus. Also wenn man an diesem Punkt ist, dann wirkt sowohl die Schwerkraft der Sonne als auch die Schwerkraft der Erde in gleichem Maße. Und diese Punkte, die haben dann ganz besondere Eigenschaften. Also wenn man an so einem Punkt ist, so wie das James-Webb-Weltraumteleskop, dann braucht man nur ganz wenig Treibstoff, um genau an diesem Punkt zu bleiben. Wir machen euch auf jeden Fall noch einen Link in die Shownotes zu den Lagrange-Punkten. Die sind auch super interessant.
Apropos Treibstoff, da gab es auch noch eine zweite Komponente, die dem James-Webb-Weltraumteleskop ziemlich viel Treibstoff eingespart hat. Das hat uns Pierre Godard erzählt, das ist der Chef der Ariane Group Deutschland.
Das James Webb Space Telescope wurde mit Ariane 5 gestartet. Das waren 12 Milliarden Payload. Wir haben das Teleskop so präzise im Orbit positioniert, dass wir die Lebensdauer vom Teleskop verdoppelt haben. So, und das hat natürlich einen Wert. Und somit waren wir sehr erfreut. Wir waren, muss ich sagen, etwas nervös vor dem Flug. Das war im Dezember. Also das ist so ein Payload, das darf nicht schiefgehen.
Die Laufzeit verdoppelt bedeutet übrigens von 10 Jahren auf wahrscheinlich 20 Jahre. Also das hat wirklich schon einen Riesenwert für die Wissenschaft, was die Ariane 5 da geschafft hat.
Und dieser Lagrange-Punkt 2, der ist so gut für das James-Webb-Weltraumteleskop, weil das Teleskop ja im Infrarotbereich misst. Infrarot, wir haben es schon gesagt, das ist unsichtbares Licht, aber es ist vor allem auch Wärmestrahlung. Wir haben richtig viel Infrarot hier auf der Erde und damit wollen wir natürlich nicht das Teleskop verschmutzen. Deswegen muss es so weit von uns weg, damit es quasi unsere Wärmestrahlung nicht als Hintergrundrauschen die ganze Zeit hat. Das heißt, am L2 ist das James-Webb-Weltraumteleskop möglichst abgeschirmt von der Erde und auch möglichst abgeschirmt von der Sonne und kann deswegen noch ungestörter ins All gucken, als es das hier bei uns in der Umlaufbahn könnte.
Ja, jetzt haben wir gesagt, James Webb ist am L2 und schaut im Infrarotbereich, aber es gibt ja auch noch andere Wellenlängen, in denen man auf jeden Fall sehr viel sehen kann im Universum und dafür gibt es eine ganze Menge anderer Weltraumteleskope. Ich sage jetzt mal so, es gibt so 30 rum, es kommen immer welche dazu, es kommen welche weg, es sind neue geplant.
30 finde ich übrigens richtig viel dafür, dass man eigentlich fast nur von James Webb oder vielleicht nochmal von Hubble so richtig viel hört.
Apropos Hubble, Anne, weißt du, was das Hubble-Weltraumteleskop mit deutschen Duschköpfen zu tun hat?
Nein, was?
Das ist meine absolute Lieblings-Hubble-Geschichte und so eine coole Raumfahrtgeschichte. Was du bestimmt mal mitbekommen hast, das Hubble hat am Anfang richtig schlechte Qualität abgeliefert. Also da war es ganz anders als beim James Webb. Da sind die ersten Bilder gekommen und alle waren so krass enttäuscht. Und es war ganz offensichtlich, hat irgendwas nicht gestimmt. Das hat sich dann rausgestellt. Es war ein Fehler im Spiegel und dadurch war die Qualität viel, viel geringer, als man eigentlich gedacht hat. Und man wollte die Mission aber nicht aufgeben und hat dann versucht, irgendwie das Ding zu retten. Es war auf jeden Fall gleich klar, es ist möglich, wir können dahin fliegen mit einem Space Shuttle und da was dran machen, aber was genau? Es gab dann so Ideen, ja, wir setzen eben so eine Art Brille auf, aber das war dann auch nicht so richtig zufriedenstellend, weil das müsste ja auch irgendwie noch variabel sein, weil man will ja mal näher, mal weiter wegschauen und so. Und dann bei einer ESA-Krisenkonferenz, wo es darum ging, wie retten wir dieses Ding? Da war ein NASA-Wissenschaftler dabei, James Crocker hieß der. Und der hat morgens im Hotel geduscht und ich weiß nicht, ob du Duschköpfe in den USA kennst. Die sind einfach nur in die Wand reingemacht und fest. Die bewegen sich nicht. Das ist so ultra nervig. Und er war dann da im Hotel und hat geduscht und hat dann zum ersten Mal einen deutschen Duschkopf gehabt, den man bewegen kann. Den kann man so von unten nach oben machen, man kann ihn drehen, man kann ihn den Winkel einstellen, wie man will. Und dann hat er sich gedacht, sowas brauchen wir für Hubble. Und so ist dann die Idee entstanden für, ja, CoStar heißt das, also die Brille, muss man so sagen, für Hubble, die Hubble wirklich einfach zu dem Erfolgsding gemacht hat, was es heute ist.
Hey, das ist ja ganz lustig, das wusste ich wirklich noch nicht. Also na klar wusste ich, dass Hubble die Brille hat und dass da 4 Service-Missionen hingeflogen sind und dass immer wieder gewartet wurde. Aber wie witzig mit der Dusche, nee.
Ja, und das ist, ich finde es auch geil, dass Hubble dieses Ding hat, aber Duschköpfe in den USA immer noch so kacke sind.
Ich mag es gar nicht sagen, aber bei uns die Dusche hier ist auch so.
Ja.
Ich find's auch doof.
Ja gut, aber jetzt kommen wir mal zurück wieder zu Hubble, was das eigentlich für ein Ding ist. Es wird immer so ein bisschen als Vorläufer vom James Webb bezeichnet. Aber
ja,
das ist
voll. Und am Anfang war es ja auch richtig oft so, dass man immer so diese Gegenüberstellung bekommen hat. Immer so, hier ist das Hubble-Bild und jetzt hier das viel geilere James-Webb-Bild. Obwohl man das ja so direkt eigentlich gar nicht machen kann.
Genau, also es sind einfach unterschiedliche Sachen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und das sagt auch Sudeshna Boro-Saikia, das ist eine Astrophysikerin von der Uni Wien.
No, it doesn't render Hubble obsolete. Actually, we don't have anything new planned, specifically concrete, that will replace Hubble. Because Hubble does observe in the infrared, but Hubble, a big selling point of Hubble is that it observes in the ultraviolet, specifically in the far ultraviolet.
Genau, Hubble misst nämlich im Gegensatz zu James Webb, was ja im Infrarot misst, vor allem im sichtbaren Bereich und dann so ein kleines bisschen ins Infrarot rein und vor allem auch den UV-Bereich. Das heißt, Hubble sieht quasi Galaxien und andere astronomische Objekte ganz anders, weil es ganz andere Wellenlängen wahrnehmen kann.
Ja, das James Webb, wie gesagt, misst im Infrarotbereich. Und da gibt es tatsächlich ein anderes Weltraumteleskop, das weniger bekannt ist, aber das man so ein bisschen als Vorgänger bezeichnen könnte. Und das ist nämlich Spitzer. Das konnte dann nämlich auch ähnliche Dinge sehen wie James Webb, also auch das Licht von Exoplaneten zum Beispiel. Aber im Unterschied zu James Webb ist es auf einer Sonnenumlaufbahn geflogen und so ein bisschen, kann man sagen, ja, der Erde hinterher geflogen. Also es war halt nicht so an so einem Lagrange-Punkt und dadurch war es nicht so ganz ideal positioniert wie das James Webb. Und es hatte auch einen wesentlich kleineren Spiegel. Also der Spiegel von James Webb, der ist 7-mal größer. Und Spitzer wurde 2020 abgeschaltet und Hubble ist auch noch aktiv übrigens.
Ich finde es gar nicht so verwunderlich, dass man immer denkt, Hubble ist irgendwie der Vorgänger. Also ja, einerseits durch diese Berichterstattung mit diesen Gegenüberstellungsbildern, aber andererseits war es ja auch so, dass die Planung für das James Webb Weltraumteleskop schon begonnen hat, bevor Hubble überhaupt ins All geschickt wurde. Also bei der Planung von Hubble, was übrigens ein Gemeinschaftsprojekt von NASA und ESA ist, war man schon so, hey, okay, jetzt machen wir gerade Hubble, aber was wird eigentlich das nächste große Ding? Und da kam dann so die Idee auf, okay, wir wollen ein Infrarotteleskop, wir wollen nochmal einen anderen Wellenlängenbereich abdecken. Und daraus ist dann nach und nach dann eben das James Webb Weltraumteleskop geworden. Knapp 4 Jahre ist James Webb jetzt im All und zumindest kommt es mir so vor, als wäre da schon richtig viel passiert. Ich meine, die wissenschaftlichen Ziele, die sind hoch, das heißt, sie sind natürlich noch nicht alle erreicht. James Webb will die ersten leuchtenden Objekte nach dem Urknall beobachten. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wer weiß, welche Galaxie vielleicht noch gesehen werden kann, die noch älter ist als 280 Millionen Jahre nach dem Urknall. Damit wir dann vielleicht noch besser verstehen können, wie das frühe Universum aussah, aber auch wie überhaupt die ersten Sterne und Galaxien entstanden sind. Und dann ist ja noch die Sache mit den Exoplaneten und ihren Atmosphären. Da hat James Webb ja jetzt schon einige erforscht, aber da ist ja immer noch Luft nach oben. Wir kennen ja noch nicht mal alle Exoplaneten. Wir kennen zwar schon ein paar tausend, das ist schon viel, aber es wird ja noch so viel mehr geben.
Und wir haben ja auch gesagt, oft werden viel mehr neue Fragen aufgeworfen, als überhaupt beantwortet werden. Das heißt, wenn wir mal noch weiter denken, wir haben jetzt ganz viele neue Fragen und vielleicht ist das James Webb gar nicht richtig drauf ausgelegt, die alle zu beantworten. Also so gedacht ist dann halt irgendwann mal auch das nächste Weltraumteleskop an der Reihe, das vielleicht ein bisschen mehr drauf eingestellt ist, vielleicht noch genauer auf Exoplaneten zu schauen oder noch genauer auf ganz, ganz frühe Galaxien zu schauen. Das heißt, es wird auf jeden Fall, was Weltraumteleskope allgemein angeht, noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Dazu auch nochmal Professor Manuel Güdel von der Uni Wien.
Man ist nie ganz zufrieden, man möchte den nächsten Schritt wagen. Ich sage vielleicht ein Beispiel. Wir untersuchen Exoplaneten, aber wir sehen diese Exoplaneten eigentlich gar nicht. Aber wir messen eigentlich Sternlicht, um an die Exoplaneten ranzukommen. Ein nächster Schritt wäre zum Beispiel ganz einfach, die Empfindlichkeit ganz massiv zu steigern, also größere Teleskope. Oder auch die räumliche Auflösung, die Schärfe von Bildern so zu vergrößern, dass wir den Stern und daneben einen Planeten sehen können, sein eigenes Licht direkt sehen. Und da gibt es jetzt schon neue Pläne, gerade in Europa, für ein sogenanntes Interferometer. Das sind mehrere Teleskope, die weit auseinanderstehen, aber zusammengeschaltet werden und das die Schärfe der Bilder viel, viel größer machen. Das wird hoffentlich vielleicht in 20 Jahren Realität werden. Das ist unsere Hoffnung, so ein Teleskop in die Erdumlaufbahn oder wo immer hin zu bringen und dann weiterzuschauen. Das hört nicht auf.
Ich finde gut, wie er einfach basically sagt, größer geht immer. Also wir können einfach immer ein größeres Teleskop bauen, eins mit noch mehr Auflösung, eins, was noch präziser ist. Und da hören wir wahrscheinlich nie auf damit.
Aber das ist doch auch einfach das Geile an der Raumfahrt. Wir bauen einfach immer größeren Scheiß und hauen den da raus und wir freuen uns drüber. Ich freue mich auf jeden Fall so richtig krass drauf, was alles noch kommt. Egal ob vom James Webb oder auch vom Hubble, das ja auch noch am Start ist und dann von zukünftigen Weltraumteleskopen. Und ja, vielleicht werden wir es ja rausfinden, was es so wirklich mit dem Urknall auf sich hat. Also sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß, wir finden einfach immer mehr raus.
Das ist ehrlich gesagt auch mein Traum. Also immer weiter an den Urknall, das ist ja sowieso schon das offizielle Ziel vom James Webb. Und das inoffizielle Ziel ist natürlich, dass wir eigentlich alle wissen wollen, wie hat das eigentlich angefangen. Und das ist leider so schwer herauszufinden, weil man nicht hingucken kann, weil man da gar kein Licht hatte, was die Teleskope irgendwie auffangen können. Und Während wir jetzt gespannt auf die nächsten Bilder, die nächsten Ergebnisse vom James Webb Weltraumteleskop warten, freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback, über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr uns super gerne an liftoff@ard.de schicken. Gerne nehmen wir auch Kommentare auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und eine kleine Bewertung.
Und dann haben wir natürlich auch wie immer noch einen Hörtipp für euch. Diese Woche wollen wir euch Fucked Up Meets Science Slam ans Herz legen. Die perfekte Kombi. Erfahrene Science Slammies präsentieren ihre Themen im nerdigsten Podcast der ARD und stellen sich den Fragen der Hosts. Ab Freitag, den 21.11. in der ARD Audiothek und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. 4 Slammies, 4 Folgen und ihr dürft abstimmen. Welche Folge gefällt euch am besten? Es geht um atomare Teilchen im Fitnessstudio, das beste Mittel gegen Albträume, was der Ingenieur im Baumarkt kauft und wie Aliens in ferner Zukunft etwas über unser heutiges Leben erfahren können. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Folge heute. Wenn die mal ein Weltraumteleskop bauen, dann sehen die, was wir heute gemacht haben. Die Folge, die wir heute aufgenommen haben vielleicht. Und der Gewinnerin kommt nochmal zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, und erzählt dann alles über die eigene Forschung und den Drang auf die Slammy-Bühne. Bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft lesen die Hosts jede Woche die neuesten Studien und diskutieren, ob Mikrotierchen die neuen Speichermedien werden, wieso Löwen weniger Zebrasteak fressen als früher und was uns mittelalterliche Graffiti sagen wollen. Schlechte Wortwitze inbegriffen.